Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute die liebe Tina zu Gast, Dr. Tina Maria Ritter. Und wir sprechen über Stress in der Schwangerschaft und HPU. Hallo, liebe Tina.
Hallo, Franka. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erzähl doch erstmal ein bisschen über dich, wo du herkommst und was dein Schwerpunkt ist in deiner Praxis.
Ja, gern. Also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Tina Maria Ritter. Ich bin promovierte Biologin und habe eine Naturheilpraxis in Mannheim, die ich mittlerweile nicht mehr alleine betreibe, sondern tatkräftige Unterstützung habe von zwei Kolleginnen, auch Heilpraktikerinnen, die mir da helfen, die Patienten mit zu betreuen. Wir haben schwerpunktmäßig das Thema Stoffwechselstörung, Allergien, orthomolekulare Medizin, Entgiftung. Das ist so das Symptomspektrum, was wir abdecken. Und also dafür habe ich zwei Bücher geschrieben im humanen Bereich, auch über die Stoffwechselstörung HPU. Wir haben gerade das dritte Buch, ich und meine Kollegin zusammen in der Pipeline. Da geht es um Ernährung und Kochen, also Hälfte quasi theoretischer Teil Ernährung, die andere Hälfte auch tolle Rezepte und Anregungen. Und das sind so meine Herzensangelegenheit, warum ich überhaupt tätig bin in der Praxis, ist eigentlich, dass ich mich selber in frühen Jahren schon sehr erschöpft und gestresst gefühlt habe und gedacht habe, irgendwie stimmt was nicht, ich bin nicht so leistungsfähig oder wettbewerbsfähig, wenn du so willst, wie andere Leute, und habe den Grund gesucht, warum das so ist, und habe das gefunden in der Stoffwechselstörung. Und das ist die Stoffwechselstörung HPU, und da sind unfassbar viele Frauen von betroffen, immerhin 10% der Bevölkerung, und die meisten wissen das gar nicht. Und die HPUlerin, vielmehr, die haben so ein ganz bestimmtes Charakterprofil oder Persönlichkeitsstruktur, wenn du so willst, und die sind sehr stresslabil. Mhm. Und haben eine sehr leichte Erschöpfbarkeit. Und das ist so quasi das, was sich dann auch rauskristallisiert hat über die Jahre, warum die Leute uns in Mannheim aufsuchen und worauf wir uns spezialisiert haben. Und mein Thema ist immer so, diese Frauen fit zu machen, diese Frauen stark zu machen, oder? Mhm. Das ist so mein Thema. Und wenn wir so die Rückmeldung bekommen, dass quasi die Patientin mehr zu der geworden ist, die sie eigentlich ist. Mhm. Das sind immer quasi schöne Momente. Und dafür arbeiten wir, das machen wir. Genau.
Ja, und eben, ich habe dich deshalb eingeladen, weil dieses Thema eben noch so unbekannt ist und weil viele das sicherlich gar nicht wissen. Viele, die eventuell auch nicht schwanger werden oder jetzt schwanger sind und das wissen sollten. Und deswegen ist das so ein wichtiges Thema. Wir wollen erstmal mit dem Stress vielleicht anfangen. Schwangere sollen ja möglichst wenig Stress haben. Und wir haben in einem Epigenetik-Interview gehört, dass die Stress, wenn eine Mutter Stress hat in der Schwangerschaft, dass dann die Stresstoleranz des Kindes praktisch fürs ganze Leben schlechter ist als wenn nicht. Und deswegen ist die Verantwortung so groß in der Schwangerschaft. Deswegen würde ich dich gerne erstmal fragen, was ist denn Stress und was passiert da im Körper und wie kommt das so alles zustande?
Ich würde als erstes sagen wollen, Stress ist oder das Stresserleben ist sehr individuell. Und es gibt ein Stressmodell, ein berühmtes, wo eben in Eustress und Distress unterschieden wird. Also das heißt, ich kann den Stress positiv bewerten. Das beste Beispiel ist immer ein neues Projekt oder verliebt sein oder also da, wo man plötzlich weniger Schlaf braucht, mehr Energie hat, ja, und es einem aber total gut geht so und es quasi positiv erlebt wird. Und Distress ist eben quasi quasi negativer Stress und Stress wird dann zu einem ernsthaften Problem, je länger er anhält. Mhm. Also wenn der Körper aus seiner Komfortzone längere Zeit raus muss, wenn er gefordert ist, wenn er Raubbau betreiben muss, also wenn es irgendwann in Richtung Abbau geht. Und dann bezeichnet man das Ganze als Distress und dann muss man eben gucken, dass es nicht krank macht. Und was passiert da quasi auf körperlicher oder biochemischer Ebene? Klar, jeder spricht von Fight and Flight, das hat jeder schon mal gehört. Das ist so, dass der Löwe rennt hinter uns her, wir wollen nicht gefressen werden, wir nehmen die Beine in die Hand und laufen. Und damit wir das alles tun können, macht der Körper eben Umschaltmechanismen, um die Gefäße weit zu machen, dass das Blut transportiert wird, oder? Und dass das Herz pumpt und dass man eben eine hohe Leistungsfähigkeit hat. Und heutzutage haben wir nicht mehr den Tiger oder den Löwen, der hinter uns herläuft. Wir haben vielleicht einen Chef oder wir haben Kinder, die rumschreien und stressen oder wir haben, ja, und da kommt eben keine Ahnung, was der Einzelne als Stress erlebt. Na, also
das ist nämlich interessant. Warum ist der eine von der gleichen Situation gestresst und der andere nicht? Das ist spannend.
Ich mache immer das total, total gerne, das Beispiel von meiner Freundin, die hat 4 Kinder. Und die, das geht da manchmal ein bisschen, ja, da muss man, ne, auch bei 3 Jungs gucken, wie man die dann gut managt und so. Aber die wuppt es. Ja, also die wuppt es einfach. Und dann haben wir Frauen in der Praxis, die haben ein Kind und sitzen heulend vor uns und sagen, ich liebe es von ganzem Herzen, aber ich würde es gerne aus dem Fenster schmeißen manchmal. Es ist so schlimm.
Ja.
Ne? Also, und da kommt das Thema, wie kräftig fühle ich mich? Ja? Mhm. Also wenn ich nämlich meine Batterien zum Beispiel auf 10% habe, ja, dann kann ich keine 4 Kinder wuppen, da kann ich auch kein ein Kind wuppen. Ja? Ja. Und wenn ich aber meine Aggregate voll sind, ja, und ich merke, ich kann aus der Mitte heraus agieren und alles passt, ja, dann kann ich das auch irgendwie lenken und steuern und erlebe Stress als was anderes.
Genau, weil für kurzzeitigen Stress sind wir ja gemacht, das ist ja völlig in Ordnung, ne? Bloß nicht, wenn er eben lang anhält. Und was macht jetzt die Batterien voll oder leer?
Also, und da würde ich halt, wie gesagt, den Blick tatsächlich auf den Stoffwechsel lenken wollen. Ne? Also weil wenn ich, was kann mich leer machen? Jeder hat schon mal eine Infektion gehabt. Ja, plötzlich der Körper ist mit der Abwehrsituation beschäftigt, muss Antikörper bilden und so weiter. Man liegt im Bett, man hat Gliederschmerzen, man kommt kaum noch raus. Das ist absoluter Notstromaggregat. So die Batterien sind leer. Das hat jeder schon erlebt. Und dann gibt es eben aber einfach Themen, die nicht so einfach darstellbar sind und im Stoffwechsel passieren. Und da ist die Stoffwechselstörung HPU insofern interessant, als das jeden Tag passiert. Bei der Stoffwechsel, also HPU steht für Hämopyrolactamurie. Das bedeutet, ich Urie, der Wortstamm Urie hinten dran bedeutet immer, ich kann irgendwas im Urin finden. Bei diesem Patienten, was eben bei anderen Patienten zum Beispiel nicht sein soll oder was beim normalen Menschen nicht ist. Und das ist Hämopyrolactam, was wir im Urin dieser Frauen finden. Das ist selber neurotoxisch. Das ist ein Stoff, der an die Nerven geht, wenn du es jetzt einfach mal im einfachsten Sinne nehmen willst. Und dieser Stoff, der da immer wieder entsteht, und die HPU ist genetisch, also das ist nichts, was man, also damit komme ich auf die Welt, oder? Und habe diese Genetik. Und wenn ich diesen Stoff bilde, dann habe ich einfach, Entschuldigung.
Alles gut.
Das mache ich mal eben schnell raus, damit es das nicht nochmal stört. Wenn dieser Stoff entsteht, dann verbrauche ich 2 oder 3 auch wichtige Mikronährstoffe, um den zu entgiften. Und das ist Zink und aktives Vitamin B6 und Mangan. Mhm. Und dabei habe ich einen so hohen Verbrauch, dass ich den nicht über die normale Ernährung ausgleichen kann. So. Ich sage immer, was bedeutet das? Es bedeutet große Überschrift, schlechter Entgifter. Also alle Giftstoffe können mir ein Problem machen und dabei nicht nur Giftstoffe von außen, sondern tagtäglich produziere ich Hormone, Neurotransmitter, die auf, aber auch wieder abgebaut werden müssen. Ja. Ne, so. Und das heißt, damit bin ich schon quasi beschäftigt und an meinen Grenzen. Und wenn dann noch ein Giftstoff von außen dazu kommt, dann kann das also sehr schnell oder schneller als normal zu viel sein. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das andere ist eben, dass dieses Hämopyrrolactam, die HPU, bedeutet Aufbaustörung des Häm, Auf- und Abbaustörung des Häm. Häm ist aus dem roten Blutfarbstoff vom Hämoglobin das Wichtige, aus der Muskulatur vom Myoglobin. Es kommt aber, das kennen die meisten, also Sauerstofftransport oder CO2-Abtransport. Wie ist meine Stoffwechselleistung da? Und Menschen, die zu wenig Häm haben, das kennt man von der Anämie, da ist man schwach und müde. Und das ist immer so das einfachste Beispiel. Also 90% der HPUlerinnen, die klagen über Erschöpfung und ganz leichte Ermüdbarkeit. Und wenn du jetzt einfach mal das nimmst von der Stoffwechselsituation, ne? Und ich fühle mich leichter erschöpfbar, ich bin leichter ermüdbar, ich habe einfach nicht die Leistungsfähigkeit, dann ist es mit dem Zutrauen zum Beispiel auch so eine Sache. Und wenn ich mir nicht so viel zutraue, zum Beispiel, weil ich Krisensituationen kenne, wo es mich hingehauen hat oder wo ich mich einfach schwächer fühle, ja, dann habe ich auch ein schnelleres Stresserleben. Ne? Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht so sehr da nur in den psychischen Bereich schieben, weil da gehört es nicht rein, weil das ein absolutes Stoffwechselthema ist. Ja. Wenn wir da tiefer reingucken würden, würden wir sehen, eben wie die Stressachse enorm wichtig ist. Das ist die Achse von Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere bei diesen Frauen oder auch über diese Mikronährstoffe, die da maßgeblichen Einfluss haben, dass da auch was in Unordnung geraten kann, in Schieflage geraten kann, dann ist eigentlich klar, dass Stress da ein Megathema ist. Aber Achtung, das Geile ist, Entschuldigung, bei den HWU-Frauen, also wir können eigentlich zusammenfassend sagen, die meisten machen ihren Stress selber. Ne, das wissen die auch. Mhm. Also die sind extrem perfektionistisch. Das heißt nicht, dass sie ordentlich sind, aber die wollen gerne alles super richtig machen. Mhm. Und jetzt denk in deiner Praxis zum Beispiel an eine Erstgebärende. Ja? Mhm. Mega gestresst. Mhm. Wenn du mal 4 Kinder hast, dann bist du da entspannter, weil du weißt, wie der Hase läuft. Ja. Aber beim ersten Mal, um Gottes Willen, du willst alles perfekt richtig machen. Mhm. Und das setzt die Frauen schon in so eine Spannung, ne? In so einen Stress, dass es schwierig ist, die da teilweise runterzuholen. Aber es gibt ein paar schöne Mikronährstoffe, die eben diese Stoffwechselstörung ausgleichen und dann eben auch helfen zu entstressen, ne? Ja. Und die Stressbalance quasi wieder herzustellen.
Ja, man muss es nur wissen, eben wenn man das gar nicht weiß, dann, ne? Du sagst, es ist genetisch, das heißt, es ist angeboren. Merkt man das schon als Kind? Also sind die Kinder anders oder kommt das erst später im Leben zu, also dass man das erst später überhaupt merkt?
Also früher hat man gesagt, dass die meisten das merken. Also es gibt so ein paar Körperzeichen. Es gibt Körperzeichen wie so überstreckbare Gelenke. Ne? Also das, manche Leute können nur so machen. HPUler, kein Problem, die können ihre Gelenke überstrecken.
Wie kommt das? Wie
kann naja, da fehlt das Bindegewebe, ne? Das Stützmaterial. Wir haben auch, also durch die Mikronährstoffe, Mängel zum Beispiel bei den jungen Frauen reißt ja ganz häufig das Gewebe hier auf und die haben so richtig Schwangerschaftsstreifen, so, ne, wenn die wachsen und so. Und das ist eigentlich, die kriegst du alle
Hinweis. Mit. Hinweis. Wenn jemand viel Schwangerschaftsstreifen hat, wäre das auch ein Hinweis.
Naja, zunächst mal auf Mikronährstoffmängel auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber das ist tatsächlich so, dass es mit einem Zinkmangel und B6-Mangel einhergeht und dass es auch bei den jungen Frauen dann immer eine gute Motivation ist, zu sagen, guck mal, das kriegen wir weg, ne? Wenn wir die richtigen Mikronährstoffe einnehmen und auch so eng stehende Vorderzähne zum Beispiel, also dass der Kiefer nicht genügend Platz hat, kann ein Hinweis sein. Mhm. Aber wir haben oft oder früher haben wir das eigentlich immer so gehabt, dass die meisten so zwischen dem, also in den 20ern auffällig wurden. Und die Idee dabei ist, dass du deinen Schulabschluss hast, dass du studierst oder dass du deine Lehre machst, dass du Prüfungen bestehen musst, du gehst ins Leben raus oder du kriegst plötzlich eine Idee davon, ich muss mein Geld verdienen oder also es entsteht Stress. Und wir haben natürlich einfach das Thema, dass ganz viele jugendliche Mädchen die Pille nehmen über einen sehr langen Zeitraum und dass die Pille ja bekannt ist dafür, auch genau Zink und Folsäure vor allen Dingen zu rauben.
Ja.
Und die Pille macht bei HPU-Frauen auch noch was anderes. Die führt dazu, dass Kupfer eingelagert wird. Und das Zink-Kupfer-Verhältnis verschiebt sich extrem. Und Kupfer aktiviert die Stressachse. Ne? Also das sind alles solche kleinen Puzzlesteinchen, wie so Domino-Effekte, quasi um das ganze System so ein bisschen anzuschuckern. Mhm. Und am Anfang ist es so, dass die Frauen Stress erleben, quasi sich nicht gut fühlen und sich aber davon erholen. Mhm. Und irgendwann werden diese Phasen, Erholungsphasen immer länger.
Ja,
irgendwann,
weil immer weniger da ist von Zink und B6. Ja,
und irgendwann gehen die in so eine Erschöpfung rein, oder? Und so haben wir auch viele Frauen, die sagen, ich habe einen Kinderwunsch, aber ich kann es mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, weil ich gar nicht weiß, wie ich das gewuppt bekomme. Ne? Mhm. Also, oder wie ich die Kraft dazu entwickeln soll. Und genau, aber das war so früher das Zeitfenster, wo das auffällig wurde oder auch immer noch auffällig wird. Das ist tatsächlich so. Aber wir haben auch schon bei Kindern Auffälligkeiten im Sinne von ADHS oder Verhaltensstörungen.
Ah,
ja, die sind auch nicht stressstabil, ne? Also da Krach in der Familie, die Kinder untereinander streiten sich und so. Wir haben oft Blutzuckerthemen. Also das heißt, wenn wir so starke Blutzuckerschwankungen haben, auch über die B-Vitaminmenge, das macht mega Stress. Ne? Das
warum,
macht mega
Blutzucker, Stress. Warum Blutzuckerschwankungen durch Vitamin B-Mangel? Wie kommt das zustande?
Oh, also das sind so Sachen, das kann man nicht so in
oder
zwei
Sätzen.
Oder
ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja.
Nein, das ist schon super wichtig, weil wir natürlich auch das Thema Blutzucker haben in der Schwangerschaft. Eben, ne? Und Schwangerschaftsdiabetes. Und das wichtigste Organ eigentlich für diese Blutzuckerstabilität ist die Leber. Und die Leber braucht extrem viele B-Vitamine. Die hat ja, ich sage jetzt mal, mannigfaltige Jobs. Entgiftung ist ein großes davon natürlich. Und wir brauchen für ganz viele Entgiftungsvorgänge Zink und B6. Und wir brauchen aber auch Zink und B6 zur Blutzuckerstabilität, also auch wieder um drei Ecken. Natürlich gehören da auch noch andere Mikronährstoffe mit rein. Aber da ist die Leber ein zentrales Organ, ja.
Ja, aber was, wieso Vitamin B6 und Blutzucker? Was genau passiert da?
Also Vitamin B6 ist wichtig zum Beispiel bei allem, was im Körper passiert, mit Aminosäuren, mit Proteinen. Mhm. Und der Blutzucker wird ja nicht nur stabil gehalten über den Blutzucker, ne, sondern es wird ja ganz fein über ganz viele Geschichten reguliert. Und der Körper kann, wenn der Blutzucker absackt, zum Beispiel aus Proteinen und also erst aus Proteinen und dann auch aus Fetten sozusagen wieder Blutzucker herstellen.
Glucose
das wichtigste Speicherorgan ist es Glykogen, es ist ein Speicherzucker von der Leber, der das wieder herstellt, aber dieser Stoffwechsel von der Leber ist eben sehr komplex und heutzutage ist es oft so, dass wir auch durch zu viel Essen, zu oft Essen, zu viel entgiften müssen und so weiter, die Leber gar nicht mehr die Zeit hat, diese Glykogenreserven aufzubauen.
Mhm, also, weil man zwischen den Mahlzeiten nicht mehr genug Platz lässt, ne?
Zum Beispiel.
Wo eigentlich Stunden dazwischen sein sollten.
Ja. Zum Beispiel, ne? Und woher nehmen wir nicht stehlen, sage ich immer. Also es muss halt alles wie so ein kleines Uhrrädchen, diese ganzen Sachen müssen ineinander greifen. Und Vitamin B6 ist sehr wichtig für die Blutzuckerregulation, genauso wie Zink, genauso wie über drei Ecken zum Beispiel Vitamin B3, was B6 abhängig aktiviert wird. Also die Mikronährstoffe sind, ich sage jetzt mal so, das eklatante oder das große Problem heutzutage ist ja, dass wir immer denken über unsere Ernährung, wir würden alles, also genug aufnehmen.
Bekommen. ist immer noch die öffentliche, also so die gängige Meinung, ja, und das stimmt ja überhaupt nicht, weil längst nicht mehr so viel Nährstoffe drin sind in den Lebensmitteln.
Ja, und was wir völlig vergessen, ist, dass da anderer Quatsch drin ist, den wir gar nicht haben wollen und den wir aber wieder entgiften müssen. Mhm. Also was ist alles auf der Erdbeere drauf, bis die auf meinem Teller landet oder auf meinem Tisch landet? Und da kann man immer nur aufrufen, auch natürlich gerade in der Schwangerschaft zu schauen, dass man Bio-Lebensmittel zu sich nimmt, weil die weniger belastet sind. Ne? Ja. Und da raten wir aber auch, dass man mal weiß und nicht raten muss. Also wir raten, damit man nicht raten muss, Mikronährstoffanalysen.
Ja.
Also dass man, früher haben wir gesagt, zuerst ist totes, drittes Trimenon, ruhig mal das Geld ausgeben bitte, um eine Mikronährstoffanalyse zu machen, zu gucken, was brauche ich, wo stehe ich, ne? Und nicht eben spekulieren und raten. So, ja. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil wir wollen alle gesunde Kinder haben, wir wollen alle irgendwie, dass die den besten Start haben. Mhm. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, das muss doch funktionieren, der Körper muss doch wissen, wie es. Also wenn ich solche Sachen höre, da kriege ich.
Ja, ist leider nicht mehr so. Und am allerbesten wäre natürlich vor der Schwangerschaft, das alles zu machen, einmal durchzumessen sozusagen und zu gucken, was fehlt. Ja, das wäre
genau. Genau.
Ja. Es hat ja auch Einfluss, die HPO hat Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn, das ist ja auch ein großes Thema, unerfüllter Kinderwunsch. Da, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und stressanfällig ist, sollte man auch mal gucken, ob das womöglich an der HPO liegt. Ne? Wie ist denn der Zusammenhang HPO und Unfruchtbarkeit oder weniger fruchtbar zu sein?
Über den Zinkmangel in erster Linie. Ne? Also Zink ist ganz wichtig für die Fruchtbarkeit. Auch über B6 natürlich haben wir Einfluss auf die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist der Taktgeber für den Zyklus und damit auch wieder für die Fruchtbarkeit. Wir haben bei HPUlerinnen ein Phänomen, das nennt sich zum Teil LH-Plateau. Also wir haben keinen Peak, ne, wo das Ei springt, sondern wir haben eigentlich so ein Plateau. Und der Körper weiß gar nicht, ja, soll ich nicht springen? So Zysten, PCO-Syndrom, sowas kommt auch in den Bereich rein. Aber natürlich einfach auch die Schilddrüsenfehlfunktionen, oft unerkannt Schilddrüsenunterfunktionen. Und das wissen ja die Kinderwunschpraxen mittlerweile, dass man doch genauer auf die Schilddrüse schauen muss. Wenn sowas quasi im Vorfeld bekannt ist, in Frage gestellt wird, untersucht wird, das da lohnt sich. Es gibt im Internet einen Fragebogen für die HPU. Den gibt es bei dem holländischen Labor KEAC auf der Website. Das schreibt sich keac.nl. Kann man ja vielleicht auch einblenden oder so, genau. Und da kann man selber diesen Fragebogen machen, auswerten, gucken, bin ich ein Kandidat dafür? Und wenn ja, dann hängt man da schon am richtigen Labor. Denn der Test ist quasi ein bisschen, also der ist nicht so trivial, will ich mal sagen. Und ich würde immer empfehlen, dafür ins Ausland zu gehen, in das holländische Labor, weil einfach in Deutschland der Nachweis, es gibt zwar Labore, die behaupten, sie machen einen HPU-Test, aber das ist das ist nicht der gleiche Test. Das ist jetzt ein bisschen lapide gesagt, aber wenn man das Kleingedruckte liest, dann steht da, wird angenommen oder ist wohl anzunehmen oder man kann davon ausgehen, dass und so. Und das liest der Verbraucher natürlich alles nicht. Ne? Also derjenige, der sich mit Labormedizin oder Biochemie beschäftigt und was ich jetzt seit 10 mache, ist, dass ich, weil mir das Thema so am Herzen liegt und so wichtig ist, dass ich das auf andere Füße stellen will, auch in der ganzen Ärzteschaft. Mhm. Und ne, also dass die HPU einfach auch in der Schulmedizin akzeptiert wird und dadurch, dass es verschiedene Testverfahren gibt und unterschiedliche Behandlungsweisen in der Vergangenheit, ist es immer ein umstrittenes Thema geblieben. Und da versuche ich, oder da ist mein Bestreben, sagen wir mal, dass man eben über erstens mal ein valides Testverfahren da Klarheit reinbringt und dann eben auch über die Behandlung. Und in der Behandlung empfehlen wir eben, auf die aktiven Vitaminformen zu setzen und nicht auf die inaktiven. Und das sagt uns zum Beispiel auch niemand, dass die Sachen, die wir in der Apotheke kaufen, in der Regel inaktive Vitamine sind, die der Körper aktivieren muss und es unter Umständen nicht kann. Und dann ist es schwierig, ne?
Warte mal, das waren so viele Sachen auf einmal. Vielleicht noch mal ein Stück zurück. Was macht die Schulmedizin überhaupt? Also was sagt die Schulmedizin zur HPU? Wenn ich jetzt so ganz normal zum Hausarzt gehe, kennt der das gar nicht? Also kann das sein, dass der sagt, was ist das oder wie?
Ja, klar. Also es gibt immer mehr Ärzte, die das kennen, Gott sei Dank. Wir bilden ja seit 10 Jahren aus. Wie gesagt, ich schreibe die Bücher und es tut sich wirklich unfassbar viel und wir sind da echt super dankbar dafür. Mhm. Und vor allen Dingen ganz viele Patienten challengen ihre Ärzte damit, oder? Mhm. Also war lustig, wenn die Leute sagen, sie haben mein Buch verschenkt an ihren Arzt.
Also. Ja, dein Buch ist wirklich toll. Also wenn man da wirklich von vorne, das kann ich nur empfehlen, weil man da richtig reinkommt in die Materie und dann merkt, aha, das ist das und das ist deshalb.
Da fühlen sich ganz viele angesprochen und abgeholt, oder? Und vor allen Dingen ist es halt so, das sind so ganz oft Symptome, die man sammelt über die Jahre und für die es eigentlich keine konkrete Erklärung gibt. Und der HPUler spürt eigentlich immer so, das gibt's nicht, da gibt's einen gemeinsamen Nenner, ne? Also irgendwie und ist da auf der Suche. Und oft ist es eben auch so, dass die Patienten viele schulmedizinische oder pharmakologische Präparate nicht gut vertragen. Mhm. Und da die Erfahrung machen, vertrage ich nicht, geht nicht, auch wieder keine Erklärung bekommen, aber zum Beispiel die ganze Nebenwirkungsliste haben, anstatt Wirkung nur die Nebenwirkungen des Präparates. Ne?
Ja.
Und wenn sie dann eben da auf die Suche gehen und zum Beispiel die HPU finden und dann ihre Ärzte damit konfrontieren, das gibt es immer häufiger. Und da tut sich einfach auch durch das Medium Internet total viel, oder? Und da haben wir auch schöne Entwicklungen dabei. Also dass sich dann eben sowas auch, dass sowas bekannter wird und die Leute das mehr nachfragen und sagen, ich gehe in Resonanz damit, das spricht mich an. Mhm. Ich möchte das gerne untersucht haben. Ich möchte gerne da mit den Mikronährstoffen therapiert werden. Und und mittlerweile gibt es auch Listen von Behandlern, die da eben sich mit der HPU auskennen natürlich. Mhm.
Aber okay, es kann sein, dass man eben zum Hausarzt geht und der sagt, was ist das? Vielleicht an einen noch kurz, es gibt ja auch die KPU. Kannst du da ganz kurz eine Abgrenzung, was der Unterschied ist?
Also die HPU ist eine Auf- und Abbaustörung des Häms. Mhm. Also genetisch die Aufbaustörung. Ich kriege gar nicht so viel Häm gebildet, wie ich möchte. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich immer einen Mangel an diesem wichtigen ubiquitären Stoff im Körper. Mhm. Und bei der KPU ist es eine Abbaustörung des Häms. Also die HPU kombiniert das, Auf- und Abbaustörung, und die KPU ist eine Abbaustörung. Die sind ähnlich, machen auch eine gleiche Symptomatik oder ähnliche Symptomatik, wenn du jetzt eben eine Abbaustörung hast und du willst Kryptopyrole oder Pyrole über den Urin entgiften, dann brauchst du auch wieder Zink, brauchst du auch wieder Mangan und B6, ne, und verlierst das oder verbrauchst das in höheren Mengen. Aber du kannst eben KPU-positiv sein, alleine wenn du jetzt Kontakt hattest mit irgendwelchen Chemikalien. Wenn du dein Haus gestrichen hast oder bei einer simplen Dysbiose auf dem Darm, wenn du bestimmte Stoffe bildest, wie Kresole, Thiazole, deine Mikroflora sozusagen nicht stimmt, ja, dann kann das den Hämabbau beeinflussen, indem Pyrole gebildet werden. Also das heißt, das kann im Prinzip jeder haben. Das ist so die Schwierigkeit.
Und das geht wieder weg. Also das kann praktisch wenn man die Ursache beseitigt.
Genau.
Und HPU geht, also das kriegt man nicht weg. Das ist einfach da.
Weil das ist eine Weichenstellung, genau. Ja. Weißt du, dein Stoffwechsel tickt so. Ja, und du weißt auch, also wir haben ja mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung aus der Forschung von dem niederländischen Labor. Mhm. Und die machen eine spezielle Forschung dazu, die auch in Deutschland so nicht bekannt ist und nur zum Teil quasi angeboten wird. Und wenn du eben positiv im HPU-Test bist, ja, dann ist das eine Weichenstellung, dann weißt du einfach ganz viel.
Ja.
Und der KPU-Test ist sehr störanfällig. Also das ist kein valides Testverfahren. Ja, also da kann jeder zu Recht sagen, ja, was misst du denn da überhaupt? Mhm. Ja, wenn du es ernst oder wenn du es da so eng siehst. Und beim HPU-Test, so wie er in Holland durchgeführt wird, ist das ein sehr sensitives Testverfahren. Und da ist eigentlich klar, da wird das Hämopyrrolactam gefischt und es wird damit nachgewiesen und fertig. Da hast du bestimmte Referenzwerte und dann weißt du, wenn du da drüber bist, ist der Patient positiv. Mhm. Und wie gesagt, unser Bestreben oder mein Bestreben ist da eben auch, die HPU nicht nur bekannter zu machen, sondern tatsächlich für Akzeptanz in der Ärzteschaft zu sorgen, weil wir eben sagen können, schau her, das ist ein valides Testverfahren, wir können es gut nachweisen, wir können es sensitiv nachweisen, es passt mit der Symptomatik und wir können es behandeln. Ne? Und, und dann kannst du, dann hast du eine andere Argumentationskette oder eine andere Argumentationsmöglichkeit, als wenn eben alles immer 100 Variablen sind und du nicht weißt, ja, ist es jetzt oder ist es nicht? Ja. Oder, ja? So. Okay,
also dieses Labor in Holland ist eigentlich auch ein Forschungszentrum. Die sind praktisch darauf spezialisiert, so kann man das sagen, ne?
Ja, die machen eigentlich fast nichts anderes. Ja. Genau.
Und man kann auch seinem Hausarzt sagen, er soll mit denen in Kontakt gehen oder macht man das dann selbst lieber?
Klar, also das man kann das selber machen. Das kann man im Internet bestellen, den Test. Das ist gar kein Problem, selber von zu Hause durchführen. Jugendliche und Kinder machen den Morgenurin und Erwachsene oder länger, also Leute, die längerfristig krank sind oder sich erschöpft fühlen, machen 24 Stunden Urin und können das selber sozusagen einschicken. Und natürlich kann auch ein Behandler Tests anfordern beim Labor. Das ist kein Problem.
Okay, und dann bekommt man das Ergebnis und dann, was macht man mit dem Ergebnis? Dann kommt man zu dir am besten, aber können ja nicht alle. Kann man dann alleine damit zurechtkommen?
Ja, das Thema ist immer, also dafür haben wir auch die Bücher geschrieben, dass die Leute dann wenigstens so einen Leitfaden an der Hand haben. Wenn es ein einfacher Fall ist und dann nimmt man einfach mal Zink und aktives B6 und Mangan in der richtigen Menge ein, ne? Schleicht das langsam ein und nimmt das und wenn man natürlich schon Folgeerkrankungen hat von der HPU, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, also auch zum Beispiel Hashimoto, ist immer ein Wink mit dem Zaunpfahl, um nach der HPU zu gucken. Oder auch eine Autoimmunerkrankung der kleinen Gallengänge, die primäre biliäre Zirrhose. Also jede Art von Autoimmunerkrankung kann man da durchaus, lohnt sich der Blick auch, kann eine Stoffwechselstörung dahinter stecken. Beim großen allergischen Formenkreis, ob es jetzt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Kontaktallergien oder Inhalationsallergien sind, alles, was irgendwie mit dem Thema Histamin zu tun hat, lohnt sich quasi ein HPU-Test.
Könnte auch der Grund praktisch ein HPU sein.
Ja, absolut.
Boah, das sind jetzt auch wieder ganz viele Sachen. Ich wollte noch erst einmal zu diesem Unterschied zwischen den Aktivierten und den Nicht-Aktivierten. Was ist der Unterschied zwischen B6 und dem P5P, also dem Aktivierten?
Also das inaktive B6 heißt ja auch Pyridoxin. Ne? Also es ist eine Form Pyridoxin. Und das P5P, wie du es schon genannt hast, das Pyridoxal-5-Phosphat, da hört man schon, da ist was Phosphat dran. Ne? Mhm. So, und diese Reaktion aktiviert das. Also aus Pyridoxin wird Pyridoxal-5-Phosphat. Und dann ist das Ganze aktiv, weil immer diese Phosphorgruppe weitergegeben wird. Das ist das, was biochemisch sozusagen die Reaktion katalysiert oder macht. Und das inaktive B6 wird aktiviert, wiederum mit Hilfe von drei verschiedenen Kofaktoren, die da sind: Zink, Magnesium und aktives Vitamin B2. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zinkmangel habe, wie viel von dem B6 aktiviere ich? Wenn ich einen B2-Mangel habe, wie viel kann ich aktivieren, oder? Bei einem Magnesiummangel. Und da gibt es zum Beispiel auch oder auch die Aufnahme von B6 in die Zelle ist energieabhängig. Wenn jetzt jemand erschöpft ist, oder müde ist, wie viel B6 kriegt der aus dem Blut in die Zelle?
Das heißt, dann nimmt man ein und das bringt überhaupt nichts.
Zum Beispiel, ja. Und da gibt es sogenannte Rückstauphänomene. Das heißt, im Blut erscheint der Spiegel zum Teil zu hoch.
Ja.
Die Ärzte sagen, um Gottes Willen, sie haben zu viel. Und eigentlich ist das Gegenteil wahr und die Zelle verhungert.
Ja.
Ja, so. Also, und deswegen, weil eben diese Aktivierung von Vitamin B6 abhängig ist von drei anderen Mikronährstoffen, da willst du doch, das ist ja eine Jukebox.
Mhm.
Passiert was, passiert nichts.
Mhm.
Und jetzt ist es so, dass ich sage immer, das B6 ist der gute Golf. Du kommst damit auch an dein Ziel von A nach B.
Mhm.
Aber in dem Fall kostet der Ferrari nicht Unmengen mehr, sondern fast das Gleiche. Und warum sollst du dann nicht den Ferrari wählen? Nimm also einfach das, was direkt in den Stoffwechsel reingeht.
Okay.
Und dann bist du nicht abhängig von den anderen Variablen.
Also es kann praktisch der Körper selber machen, wenn er alles andere genug da hat, aber man kann es schon aktiviert einnehmen. Da ist das praktisch schon der Schritt schon getan.
Genau, kannst du kaufen so. Ja,
ja. Und so ist es mit allen B-Vitaminen. Man kann alle aktiviert kaufen.
Nee, kann man nicht. Also es gibt bei B1 und bei B2 zum Beispiel ist es toll, wenn du die aktiv nimmst. B3 ist es nicht wichtig, B5 ist es auch nicht wichtig. Folsäure ist es zum Beispiel mega wichtig zum Teil. Ne?
Mhm.
Also da haben wir dann die Methylgruppe an der Folsäure. Das nennt sich dann
Methyliertes.
Ja, genau.
Ja.
Methyltetrahydrofolat, MTHF und B12 aktiviert einzunehmen als Adenosylhydroxy oder als Methylcobalamin ist schick. Ne? Also es gibt Vitaminformen, das ist super, wenn du das aktiv einnimmst, und andere Vitaminformen, da ist es im Prinzip nicht so wichtig. Ne? So. Und dann gibt es auch noch Regelungen, dass du zum Beispiel B1 gar nicht gut in aktiver Form bekommst, aber das ist wieder ein anderes Thema, das hat ja mit anderen Dingen zu tun. Ne?
Genau. Ist es mit Zink auch so? Kann man Zink auch aktiviert einnehmen? Nee, ne?
Du kannst Zink als organisch oder als anorganisches Zink einnehmen.
Sollte man auf das Organische achten, ne?
Genau, weil das Zinksulfat zum Beispiel ist keine schlechte Verbindung, aber wird eben die Bioverfügbarkeit ist nicht hoch und ein großer Teil rauscht durch, ne? Oder Zinkchlorid oder so. Und wenn du an Zinkcitrat nimmst, Zinkmicrolinat, Glycinat, also Zinkbisglycinat oder ein Zinkorotat oder solche Sachen, dann ist einfach die Zinkaufnahme deutlich besser.
Sollte man darauf achten, weil die Schwangeren bekommen ja zum Beispiel ein Kombipräparat und da ist nichts Aktiviertes drin, so viel ich weiß. Also da ist auch sehr wenig von, zum Beispiel auch wenig Jod drin und so. Da musste man also drauf achten, nicht einfach ein Kombipräparat, was auch noch sehr teuer ist, sondern auf solche Sachen achten, dass man eben lieber aktiviert ist und lieber Einzelnährstoffe einnimmt.
Ja, also für HPU-Patientinnen in der Schwangerschaft bin ich auch immer dafür, dass die aufpassen mit dem Thema Kupfer.
Mhm.
Also dass sie ein kupferfreies Multivitaminpräparat einnehmen, ist jetzt nicht das Wichtigste dabei, aber so wie du sagst, die aktiven Formen, eine hohe Bioverfügbarkeit, ausreichend Jod, also ausreichend Jod und ausreichend Folsäure ist eigentlich auch in den konventionellen Sachen ganz gut enthalten. Mhm. Aber die anderen kommen alle zu kurz, ne? Als wären die nicht wichtig in der Schwangerschaft. Und wir in der Praxis empfehlen gerne das von der Firma Heidelberger Chlorella, das Schwangerschaftsmulti. Die haben so ein Dreierpaket, was man da auch für die HPU-Patientinnen empfehlen kann. Oder man stellt es sich eben selber zusammen. Also, dass man tatsächlich Mikronährstoffanalysen macht und mal schaut, wo bin ich im Mangel.
Mhm.
Ja, also ich würde als Therapeutin immer über so ein Multi auch drüber gehen. Wir brauchen mehr DORA-3, wir brauchen, alle haben Angst vor Vitamin A, ne? Also wenn du kommst mit Vitamin A in der Schwangerschaft, dann hat die Frau schon ein Fragezeichen und die Gynäkologin sagt dann Veto, nein, bloß wollen nicht, wir nicht. Genau. Wo ich immer sage, hey Leute, der größte Fehler ist in der Regel nicht, dass wir überdosieren. Da sind wir meistens weit weg davon, sondern der größte Fehler ist oft, dass wir unterdosieren. Mhm. Und nicht wissen schützt vor Schaden nicht.
Mhm. Ja, wir sind dann schuld. Ja.
Ja, also und da ist es eben toll, wenn wir, also wir haben, du hast es angesprochen, wegen der Fruchtbarkeit, die Mikronährstoffe fördern die Fruchtbarkeit. Wir haben in der Schwangerschaft 3 Zeitfenster, die für die HPU-Frauen wichtig sind.
Ja, das ist
und das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil einige HPU-Frauen schon Kinder verloren haben in diesen Zeitfenstern, oder? Und dann auch Angst haben und gestresst in die nächste Schwangerschaft reingehen, wird die Frucht halten, oder? Ja. Also wir haben ein Zeitfenster, das ist um die 12. Woche rum. Wenn das ein männlicher Fötus ist, braucht er da zu dem Zeitpunkt Zink, weil er mit der Testosteronproduktion anfängt. Und wenn die Mutter in einem Zinkmangel ist, kann es sein, dass es nicht ausreicht.
Mhm. Ja, also das, und dann würde es eine Fehlgeburt geben, weil es...
Dann kann es dadurch eine Fehlgeburt geben, genau. Und dann haben wir noch 2 Zeitfenster in der späteren Schwangerschaft. Da bin ich immer, das ist meistens schon alles so gesettelt, dass ich die jetzt gar nicht so ganz genau sagen kann. Aber da in den späteren Zeitfenstern, ich meine so um die 26, 32, nagel mich da jetzt drauf bitte nicht fest, da hätte ich in meine Folien nochmal für die Vorträge drauf gucken müssen. Das Wichtige
ist aber... Steht in deinem Buch, kann man nachlesen.
Ja, ganz genau, danke. da ist es tatsächlich so, dass es oft die Kombination ist, von HPU und Halswirbelsäulentrauma. Und damit bei den Frauen gibt es einen hohen Vitamin B12-Verbrauch und teilweise haben wir eine zu geringe Bildung von Biotin auch über die Darmflora. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Zeitfenster sind homozysteinabhängig. Das ist ein Atherosklerosemarker, den man auch im Blut messen kann, ob man davon betroffen ist. Und Homozystein zeigt immer so ein kombiniertes Mangel an B6, B12 und Folsäure an. Und wir gehen davon aus, dass die Schwangere in der Regel genug Folsäure hat, bleibt B6 und bleibt B12. Ne? Also jetzt, wenn wir da so drauf gucken. Und B12 braucht Biotin, um funktionieren zu können. Also lange Rede, kurzer Sinn, solche Sachen testen wir am Anfang der Schwangerschaft. Ist ausreichend Biotin da? Wie ist der B12-Status? Und zwar orientieren wir uns nicht, also wir sind nie zufrieden mit ich liege im Normbereich. Mhm. Normbereich ist was für Durchschnitt. Wer wurde da gemessen? Wir wissen es gar nicht. An was orientieren wir uns? Eigentlich sind die Sachen alle überholt. Ja, die sind aus dem letzten Jahrhundert. Und
bei der Durchschnitt sind ja viele mit drin, die einen totalen Mangel haben und die den Durchschnitt nach unten ziehen. Und dadurch
Ganz genau. Ne, das heißt, wir orientieren uns da immer an den, wenn wir es an den Referenzwerten uns orientieren, eigentlich immer am oberen Referenzwert. Mhm. Ne? Also, dass wir sagen, wir wollen fettvolle Spiegel haben bei den Mikronährstoffen und alles, was mittig im Normbereich ist, ist meistens schon ein bisschen denkwürdig.
Das mit dem Kupfer wollte ich nochmal fragen. Wie kann man denn zu viel Kupfer haben? In welchen Nahrungsmitteln ist das denn drin oder wie kommt denn zu viel Kupfer zustande?
Ja, wenn du Zink permanent ausscheidest, weil du es verbrauchst, wird über die Niere Kupfer zurückgehalten. Und Kupfer ist ein Mikronährstoff, der nun wirklich einen Bezug zur Weiblichkeit hat. Der folgt dem Östrogenspiegel. Mhm. Und dementsprechend, also Östrogene sind dafür bekannt, dass sie zur Kupfereinlagerung führen. Es ist egal, ob du die Pille nimmst oder Hormonersatztherapie machst. Immer wenn du viel Östrogene hast oder auch eine Östrogendominanz hast, hast du die Tendenz, Kupfer einzulagern. Und HPU-Frauen, da eben dadurch, dass sie so viel Zink verbrauchen und Zink immer wieder verloren geht. Und wenn dann noch ein Impuls kommt der Kupfereinlagerung, dann hast du da in der Regel ein Kupferproblem. Und Kupfer belastet die Leber, belastet das Gehirn. Das kann dann relativ schnell in Richtung Schwermetallstoff gehen und nicht nur toll sein.
Aber es gibt doch auch Menschen, die Kupfermangel haben, oder nicht? Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
Ja, das gibt es auch. Aber das muss eben abgeklärt werden. Mhm. Und die HPU-Frauen, die haben eben über diesen Stoffwechselmechanismus, die wenigsten HPU-Frauen haben tatsächlich einen Kupfermangel. Also es gibt auch welche darunter, aber das, ich würde sagen, das sind schon wieder, keine Ahnung, kleiner 5%, 10% ist viel. Also 90% locker der HPU-Frauen haben eher zu viel Kupfer als zu wenig.
Und Nahrungsmitteln ist denn Kupfer? Also was könnte man dann meiden womöglich?
Das kannst du nicht meiden, weil es hat nichts damit zu tun. Also allein
Kupfer. Das nimmt man nicht auf, nimmt man nicht mit Nahrungsmitteln auf.
Du hast Kupfer. Was da passiert in der Umwelt, Franka, ist gerade normal. Irre. Du musst dir vorstellen, wir haben im konventionellen Bioanbau mit Kupfersulfat als natürliches Herbizid verwendet. Also da haben wir viel Kupfer und wir haben natürlich über Glyphosat zum Beispiel auch, das ist ein Chelator, also diese ganzen Herbizide, die führen dazu, dass die Mikronährstoffe quasi so gebunden sind, dass das teilweise nicht mehr gut ankommt. Mhm. Und wir haben ein Missverhältnis von Zink und Kupfer. Also wenn du dir Gemüse anschaust von vor 100 Jahren, dann ist eigentlich so das Thema, dass Kupfer irgendwie noch einigermaßen normal ist, aber Zink 5-fach, 10-fach weniger. Ja. Also du hast halt einfach schon... Ja. Welche Lebensmittel sind die, wo Zink und Kupfer in einem tollen Verhältnis drin sind? Ja, die willst du nicht essen und vor allem nicht in der Schwangerschaft. Das ist Leber. Ne? Oder was ist zinkreich? Das sind Muscheln, das sind Austern. Mhm. Die sind so schwer metallbelastet. Bitte nicht essen in der Schwangerschaft. Ja? Also da hast du einfach Schwierigkeiten. Und da sind wir froh, dass wir quasi Mikronährstoffe haben, die wir in Kapselform einfach auffüllen können.
Ja. Kannst du denn was zu den Zahlen sagen, wie viel Zink sollte man aufnehmen als Nicht-HPUler und wie viel als HPUler? Gibt es da Zahlen oder ist das sehr individuell? Je nach Messergebnis wahrscheinlich, ne?
Also ehrlich gesagt, ich kann dir das für Nicht-HPUler gar nicht sagen.
Okay, also für HPUler?
Genau, für die HPU, wenn die Stoffwechselstörung nachgewiesen wurde, dann wissen wir schon, dass so 30 Milligramm elementares Zink am Tag wichtig sind. Mhm. Ja, und für eine Schwangerschaft, wir wissen ja, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, ist der Mikronährstoffbedarf auch erhöht, jetzt mal unabhängig von der HPU. Und 20 Milligramm Zink in der Schwangerschaft, das wäre für mich Minimum, für eine normale Frau auch. Ja?
Und davon kann man eigentlich nicht zu viel nehmen. Also wenn man in der Schwangerschaft auch 30 oder ist das dann zu viel?
Bei Zink ist es eigentlich so, du kannst dich mit Zink nicht umbringen. Also Zink ist eine Sache, die ist erst dann toxisch, da müsstest du in einem Bergwerk arbeiten und das abbauen und jeden Tag die Stäube oder so. Okay. Ne? Also du hast eigentlich mit normalen Zinkpräparaten kannst du dich nicht umbringen. So.
Okay.
Du kannst ja eigentlich mit den meisten, also eigentlich kannst du dich
es wird die sind ja sowieso so gering dosiert, ne?
So. Ja. Aber das Thema ist eben, dass zum Beispiel Zink so wenig toxisch ist, aber Kupfer eben sehr schnell toxisch sein kann, weil es oxidativen Stress und damit Entzündung auch im Körper verursachen kann. Und deswegen ist es oft irreführend, den Kupferspiegel im Blut zu messen. Also du kannst einen Kupfermangel haben im Blut und hast aber trotzdem im Prinzip einen Überschuss an freiem Kupfer. Das ist nicht trivial und das würde, glaube ich, den Rahmen hier auch sprengen oder das die Hörer überfordern. Das ist einfach nur vielleicht wichtig zu merken, dass man wirklich von Zink gut profitieren kann und bei Kupfer lieber vorsichtig ist oder ich rede jetzt eben von HPU-Frauen, da durchaus auch einen erfahrenen Behandler aufsucht.
Ja, und es eigentlich auch nicht schaden würde, mal Kupfer im Blut zu messen.
Ja, da musst du schon wissen wieder, wie es geht. Ja, du kannst dich Kupfer...
Nicht so einfach. Nee. Okay, weil es eben auch in der Zelle sein kann. Okay. Was du vorhin noch gesagt hast, was noch spannend ist, der Zusammenhang mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was ist da der Zusammenhang?
Ja, also wir haben eben über dieses verschobene Zink-Kupfer-Verhältnis haben wir in den HPU-Patientinnen ganz häufig im Histaminprobleme. Und allein das Thema Histamin ist riesig, also das ist mega. Ja, aber vielleicht kann man das so verstehen, dass sehr viele Enzyme oder also die Histamin abbauen im Körper, die brauchen Kupfer. Und wenn ich jetzt viel Kupfer habe, sind die extrem fleißig. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass es super ist und im Stoffwechsel nichts macht. Das ist immer das Problem mit dem Schwarz-Weiß-Denken, weißt du? So,
alles sehr vielschichtig.
Es geht immer aus Gleichgewichten, ne? Fließen und so. Und da ist es eben so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eher Enzyme habe, die sehr fleißig sind und mir das Histamin sehr schnell abbauen, dass der Körper sagt, ja Moment, das ist aber ein wichtiger Stoff. Ich reguliere mal meine Rezeptordichte, also meine Antennendichte nach oben. Mhm. Und das heißt, ich werde sensibler auf dieses Histamin. Und damit kann ich natürlich auch schneller allergisch reagieren auf alles Mögliche. Mhm. Ja, so und der allergische Formkreis, egal in welcher Art und Weise, das ist immer ein Thema sozusagen bei HPU. Und die Lösung liegt da eigentlich auch immer in der Zinksupplementation. Aber das war nicht deine Frage, ne? Was hast du nochmal gefragt?
Wie der Zusammenhang ist, dass man bei Zinkmangel oder bei zu viel Kupfer Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie das zusammenhängt.
Genau, also eigentlich bist du da bei dem verschobenen Zink-Kupfer-Verhältnis und Vitamin B6 ist auch wichtig, um freigewordenes Histamin abzubauen. Mhm. Ja, also um Dreiecken auch, um B3 zu aktivieren, was mir die Ladung von Histamin im Vesikel vermindert, also dann auch den Histaminausstoß vermindert. Das ist sehr komplex, aber es ist eben sehr abhängig von diesen Mikronährstoffen, die bei HPU eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und diese Mikronährstoffe sind auch wichtig für die Verdauung, also für die Herstellung von Magensäure, für Pankreasenzyme. Und wenn da die Verdauung nicht ordentlich funktioniert, dann gibt es ganz leicht eine Dysbiose, also Fehlgärung, Fehlverdauung. Ganz leicht dieses sogenannte Leaky Gut, ja, was in aller Munde ist. Mhm. Und dann eben darüber auch eine Aufnahme von Partikeln ins Blut und eine Reaktion des Immunsystems und die Ausbildung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also da kannst du immer die Uhr nachstellen. Aber das Schöne ist ja eigentlich in der Schwangerschaft, dass die Frauen dann auch wieder feststellen über die Synthese von Progesteron. Und es wird auch die DAO raufreguliert, also ein histaminabbauendes Enzym, dass sie das wieder alles essen können. Ne? Also das ist so bei vielen, dass sie vorher viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatten und in der Schwangerschaft konnten die toll die Sachen wieder essen. Das gibt es ja Gott sei Dank auch. Mhm. Wir haben einen Aspekt, was die Schwangerschaft auch angeht, noch gar nicht angesprochen. Und zwar ist es die Nebennierenschwäche. Mhm. Und wir haben ja gerade beim Thema Schwangerschaftsübelkeit haben wir ja mittlerweile, weiß die Schulmedizin das auch oder kriegt die Idee davon, dass Vitamin B6 wichtig ist. Das ist schon mal spannend, oder? Weil wen betrifft das mit der Übelkeit? Und wenn das Symptom mit der Einnahme von B6 nicht weggeht, dann haben wir häufig eine Nebennierenschwäche. Und es kann das ein Hinweis darauf sein, auf diese Stressachse, ne? Nebenniere, Schilddrüse, da auch nochmal genauer hinzugucken, vielleicht die Schilddrüse zu unterstützen, dann das kann eine Möglichkeit sein.
Was macht man mit der Vermutung Nebennierenschwäche? Was macht man dann?
Naja, vielleicht nicht so viel in der Schwangerschaft selber, oder? Weil du hast nicht so viele Möglichkeiten, das auszugleichen. Aber ein Hinweis ist, manchmal ist ja auch wichtig, also was diese Achse stabilisiert, ist ausreichend Progesteron. Mhm. Und manchmal ist das ja auch einfach wichtig, um die Schwangerschaft gut zu etablieren, dass du zusätzlich Progesteron einnimmst, ne? Weil eben da die Nebenniere nicht ausreichend stark ist sozusagen, um diese Achse gut aufrecht zu erhalten. Und Das ist, ja, also das kann eine Möglichkeit eben auch nochmal für die Übelkeit sein. Die Frauen finden sich da einfach drin. Die finden sich vorher drin in der Erschöpfung, ne, bevor sie in die Schwangerschaft reingegangen sind. Und da muss man dann eben auch aufpassen, dass man nach der Schwangerschaft da die Frauen auch gut unterstützt, dass die da nicht in die Erschöpfung anschließend wieder runterfallen. Und gerade dann, wenn das Baby schreit und eigentlich ja das Versorgungsteam fit sein muss, das ist ganz heftig dann für die Frau. Und eine dritte Möglichkeit, die wir auch immer häufiger erleben, ist, dass in der Schwangerschaft eine Glutensensitivität ausgebildet wird. Hast du das schon mal, ist dir das schon mal vor? Also das habe ich jetzt ein paar Mal quasi gehabt, dass wir, also dass die Mütter, werdenden Mütter mit Übelkeit zu kämpfen hatten, die da eben nicht gut wegging. Und in dem Moment, wo sie dann von Weizen komplett weg sind auf Dinkel oder im Extremfall dann sogar der Dinkel manchmal nicht verträglich war, dann auf glutenfrei, dass das dann besser funktioniert hat. Also warum auch immer.
Das war mir noch nicht bewusst. Das muss ich mal beobachten und mal ansprechen. Ja.
Also ich weiß nicht, manchmal sagt man ja, das hat auch was mit dem Baby zu tun, ne? Weil die eine Schwangerschaft ist so, die andere ist so. Aber vielleicht hat es auch einfach da was damit zu tun, wie mikronährstoffvoll ich in die Schwangerschaft rein bin.
Bestimmt, also bei vielen Sachen ganz bestimmt, ja. Du hast vorhin gesagt, HPUler neigen eher zu Autoimmunerkrankungen. Wie kann man das erklären?
Franka, du fragst so tolle Fragen, aber das Thema ist, die Antwort ist leider nicht so einfach.
Ja.
Aber tatsächlich, also das ist hochkomplex und wir haben ja bei solchen Sachen immer eine Entstehung, die so eher multifaktoriell ist. Ne? Also wir denken zum Beispiel auch an irgendeinen Erreger und das Immunsystem reguliert sich anschließend nicht wieder runter oder so. Aber was wir von der HPU-Situation wissen, ist, dass stell dir vor, du bildest diese HPL-Komplexe oder dieses Hämopyrolactam und du möchtest es gerne entgiften, aber du kriegst es gar nicht mehr raus, weil du in so einen Zink- und B6-Mangel reingerutscht bist, dann muss der Körper das irgendwo hin tun und dann stopft er das halt an verschiedene Ecken und Enden. Und dann werden sogenannte Gewebeadukte gebildet, ja, da kann verstehe. Man auch wieder drauf reagieren.
Ja, verstehe. Ja.
Und dann eben, es wird auch diskutiert, dass dieses verschobene Zink-Kupfer-Verhältnis dazu führen kann, weil Kupfer eben, wie gesagt, nicht so eine harmlose Substanz ist wie Zink. Ne? Und das sind alles Stoffwechseltendenzen, ne? Stoffwechsellagen, die dann eben vielleicht auch eine gewisse Prädisposition machen, wenn du so willst. Und dann kommt noch was drauf. Oder ne?
Ja. Das ist das typische Fass, wo dann das dann dadurch zum Überlauf kommt. Aber ich habe es vor allem in dem Zusammenhang jetzt gefragt, weil ja Hashimoto nach der Geburt manchmal auftritt. Und das ist ja auch noch total interessant. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, weil Hashimoto ja so verbreitet ist inzwischen.
Ja, also Hashimoto ist für mich immer ein Wink mit dem Zaunpfahl, auf die HPU zu testen. Und tatsächlich haben wir bei der HPU verschiedene Zeitfenster bei den Frauen, wo die auch leichter in so eine autoimmunelle Stoffwechsellage abrutschen. Und zwar sind es immer so die hormonellen Umbrüche. Ne? Also jeder Stress kann Auslöser sein, jedes akute, schlimme Stressereignis, wenn du so willst. Aber du hast auch die Situation Einstieg in die Pubertät, also ne, die Hormone werden gebildet. Ja. Dann hast du Abbruch der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft gehen die Hormone runter. Dann hast du Eintritt in die Wechseljahre oder wenn du auf die Pille raufgehst, wenn du von der Pille runtergehst, wenn du in die Hormonersatztherapie raufgehst, wieder runtergehst. Also das sind extreme hormonelle Schwankungen.
Momente, ja.
Mega Stress machen im Stoffwechsel. Und bei der HPU ist es so, dass über den Vitamin B6-Mangel, das ist ein bisschen schwierig, also wie wird das Schilddrüsenhormon gebildet? Damit ich die Jodatome an das Tyrosin klacken kann, brauche ich Vitamin B3. Ja, du sagst, du nimmst es schon vorweg. Und um das B3 zu aktivieren im Stoffwechsel, brauche ich B6. Mhm. Ne? So, also indirekt ist die Kette so. Und das bedeutet eben, dass die Schilddrüse eigentlich eines der ersten Organe ist, die, wie soll ich das sagen? Ja, die immer gucken müssen, wo sie es hernehmen. Oder also anders formuliert. Also die Schilddrüse kann sehr einfach in eine Schieflage kommen, oder? Weil nicht ausreichend Mikronährstoffe zur Verfügung stehen. Mhm. Dann aber zum Beispiel über die besondere Zink-Kupfer-Stresssituation, Schilddrüse, Nebenniere hängt immer mit zusammen. Mhm. Ja, also wenn die Nebenniere nicht mehr kann, muss die Schilddrüse aushelfen. Wenn die Schilddrüse nicht mehr kann, muss die Nebenniere aushelfen. Mhm. Möchten gerne in einer schönen Balance sein und die möchten sich auch gerne aufeinander verlassen können. Mhm. Die werden ganz eng miteinander reguliert. Also ne, wenn das ein Overdrive gibt sozusagen, dann wird die Schilddrüse ein bisschen wieder runterreguliert. Also dass der Stoffwechsel sich nicht überbrennen kann oder wie man vielleicht sagen möchte. So, egal, auf jeden Fall. Und das ist eine Situation, in die HPU-Frauen sehr leicht reinkommen und der Stoffwechsel dann sozusagen auch in ein hohes Maß an Entzündungsneigung kommt, in ein hohes Maß an oxidativem Stress. Und wenn in der Schilddrüse Schilddrüsenhormone gebildet werden, entsteht immer oxidativer Stress. Und dieser oxidative Stress muss entgiftet werden, wenn du so willst. Also die muss entschärft werden. Mhm. Und wenn in diesem Organ zu viel oxidativer Stress entsteht, ja, dann geht das Organ mehr oder weniger kaputt und Zellen brechen auf, das Immunsystem kann reagieren. Und so denkt man eigentlich, dass die Hashimoto als Autoimmunerkrankung sekundär entsteht und vorher dieser oxidative Stress war. Ne? Also dass das einfach nicht mehr gut funktioniert hat. Und da haben wir eine hohe Inzidenz bei den HPU-Frauen, dass die zu sowas tendieren. Ja.
Wie merkt man das? Also wenn man jetzt ganz normal sein Leben lebt, vorher keine Hashimoto hatte, was macht sich da als erstes bemerkbar?
Also das ist so eine schwierige Frage, schau, weil das Problem bei der HPU sich so darstellt, dass viele Frauen zu einer sogenannten TSH-Suppression neigen. Und der TSH-Wert, über den man ja eine Auskunft bekommt, wie aktiv, wie sehr wird die Schilddrüse stimuliert, ne? Also Hypophyse sagt, TSH, hier, mach mal was. Und dieser TSH-Wert, der ist bei den HPU-Frauen eher niedrig. Mhm. Und wenn man jetzt gucken möchte, gerät die Schilddrüse in ein Ungleichgewicht sozusagen, dann ist es mit einem Parameter, wo man als erstes hinschaut. Wenn der aber erst ganz, ganz spät auffällig wird, schulmedizinisch, dann bleiben die Frauen sehr lange unerkannt und haben haben viele Jahre des Leidens zum Teil, bis sie da endlich erkannt werden.
Und aber ich meine eben dieses Leiden. Also wie wird man denn aufmerksam? Oh, ich könnte eine Hashimoto haben. Das war eigentlich so die Frage, wenn man jetzt nach der Geburt, dass man eben überhaupt einen Rückschluss kriegt, ich könnte auch mal nach einer HPU gucken. Wie merke ich, dass ich eigentlich in eine Hashimoto reinkomme? Also wann gehe ich zum Arzt? Was für Leiden ist das?
Also ich würde jeder Frau empfehlen, die anschließend, ich meine, klar, dass man müde ist, weil das Baby schreit oder, ne?
Okay, Müdigkeit
aber,
ist dann.
Ja, was eben über ein gewisses Maß hinausgeht oder auch Erschöpfung oder Schlafstörung, Ja, Haarausfall, Kloßgefühl hier im Hals, Verdauungsstörung, Verstopfung oder Durchfall oder wechselnd. Das sind Schulter-Nackenschmerzen. Das geht so, diese muskulären Verspannungen, vor allem im Schulter-Nackenbereich, kann immer ein Hinweis auch darauf sein.
Okay, das haben aber ja viele Frauen, weil die ja durch das Stillen ganz oft sehr verkrampft sind und da haben die auch oft Schulter-Nackenschmerzen. Aber okay, das ist interessant. Ja, Verdauungsstörungen.
Also ich höre jetzt zum
Schlafstörungen.
Ja, also das kann ich natürlich so nicht beurteilen, aber ich würde immer sagen, das, was halt über ein normales Maß hinausgeht. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das, was da oft hilfreich ist, ist, wenn ich über die Jahre immer meine Werte auch bei mir sammle. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft die Schilddrüsenhormone regelmäßig kontrolliert werden. Und das finde ich, sollten sie, ne? Weil wir auch sehen wollen, ob da ein Anstieg gibt. Immerhin entsteht ein zweiter Kreislauf der Hormone braucht und so weiter. Und dass ich eben sehen kann, wie sind denn meine Schilddrüsenhormone? Sind die so oder geht es dauernd hoch und runter oder geht es permanent nach oben? Oder dass ich sage, hui, guck mal, als junge Frau hatte ich irgendwie einen TSH-Wert von 1. Ja, und jetzt, und da ging es mir super, das weiß ich noch, ne? Und dann habe ich einen TSH-Wert irgendwann von 2,5 und ich bin müde. Ja, das macht doch eine Aussage. Und schulmedizinisch ist 2,5 immer noch im Normbereich. Aber das kann ich immer nur oder kann ich viel besser sagen, wenn ich sehe, guck mal, habe ich öfter gemessen und für mich war das normal. Und das ist jetzt nicht mehr normal. Ja. Können wir nochmal bitte genauer hinschauen.
Ja.
Ne? Also das finde ich immer ganz wertvoll, dass man auch seine Werte bei sich sammelt, weil man möchte auch mal den Behandler wechseln. Da muss man, und das gibt wertvolle Informationen einfach auch, wenn man das über die Jahre verfolgen kann.
Ja, dass man sich überhaupt dafür interessiert, weil viele lassen ja ihr Blut messen und sagen, ja, der Arzt hat die Liste und keine Ahnung, wie das war. Und das war vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dass man wirklich selber die Werte sammelt und auch mal anguckt, ja, auch mal vielleicht mit einem Buch vergleicht oder sowas und dann den eigenen Verlauf beobachtet. Das ist sehr, sehr interessant.
Ja, und worauf ich immer noch gerne hinweisen möchte, ist, weil das manchmal doch passiert, obwohl die Frauen sogar achtsam sind und selbst wenn sie das Wissen haben über HPU, passiert es trotzdem, weil man da so reinrutscht.
Mhm.
Und wenn man in so eine, also müde sein, okay, ne? Und auch mal erschöpft sein, okay. Aber oft ist es so, dass wenn man in so eine permanente oder eine chronische Erschöpfung reinrutscht, das passiert so schleichend man kann, das Gehirn funktioniert nicht mehr. Ne? Mhm. Also man kann sich die Dinge nicht mehr merken. Klar, das kannst du auch nicht, wenn du dann sagst, wie von Nährstoff übers Stillen verloren oder so. Aber dass man sich nicht mehr gut organisieren kann, dass man für alles doppelt so lange braucht als normal. Ne? Und dann, das ist ja auch ein normaler Kreislauf, wie ein Burnout passiert. Also jetzt mal unabhängig von der Schwangerschaft, weil du ganz einfach dich nicht mehr gut konzentrieren kannst, dann brauchst du doppelt so lange für alles. Dann musst du das, was du in der normalen Arbeitszeit nicht geschafft hast, nacharbeiten. Ja, das quetscht die Batterien aus. Und da rutschst du so rein. Ne? Bis du dann plötzlich sagst, oh Gott, hier ist Chaos, ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Und eigentlich immer erst dann, wenn es quasi schon, wenn man am Boden liegt, dann wird man achtsam da drauf. Und da finde ich es immer so wertvoll, wenn die Hebamme darauf hinweist oder wenn die Frau da drauf ein bisschen auch sensibilisiert ist dafür, dass sie da auch nach Hilfe sonst sucht.
Ja. Mal ganz kurz, das Mangan haben wir noch gar nicht erwähnt. Was ist denn die Rolle von Mangan eigentlich in dem Ganzen?
Ja, also Mangan, also die meisten Menschen benutzen Zink, um diese Hämopyrolactame auszuscheiden und manche greifen auch aufs Mangan zurück. Es kann so ein bisschen als Substitut verwendet werden und so kann man eben auch leicht in Manganmangel reinrutschen.
Wie das heißt, der eine Körper benutzt mehr das, der andere mehr das? Also,
zum Beispiel.
Aha, also nicht, ich benutze das mehr Zink oder mehr Mangan, sondern mein Körper ist entweder für das eine oder für das andere mehr.
Man kann beides benutzen, oder? Und es kommt ja, auch ein bisschen was vom Angebot oder hängt ja auch vom Angebot ab. Und meistens ist es so, dass man mit beiden Mikronährstoffen irgendwie in den Mangel reinrutscht. Das ist schon so, ne? Und man hat auch wieder wesentliche Verbindungen zum Blutzuckerstoffwechsel, zu den Gelenken, zur Schilddrüsentätigkeit. Also das sind einfach ganz wichtige Mikronährstoffe, die HPU-Schwangere da auch in erhöhtem Maße gebrauchen kann. Ne?
Gibt es bei Mangan was Besseres und was Schlechteres? Also gibt es so wie beim...
Ja, genau das Gleiche wie beim Zink. Also du hast ein
auch so.
Ne, anorganisches
organisch.
Und da meistens greift man zum Mangan-Gluconat. Ne? Da ist so 5 Milligramm ist da ein ganz guter Wert. Zum Beispiel, ja, und wenn wir die Therapie für die HPU sonst komplett machen, ist also 30 Milligramm Zink war für die HPUlerin, 5 Milligramm Mangan, so roundabout und 50 Milligramm P5P, also das aktive B6. Da wir natürlich jetzt nicht so viel Daten für die Schwangerschaft haben, sind wir immer in der Schwangerschaft sonst auch mit weniger zufrieden, was ich eigentlich immer bescheuert finde. Ne? So, aber da könnte man eben mit 20 Milligramm und 3 Milligramm Mangan, also 20 Milligramm Zink, 3 Milligramm Mangan, 30 Milligramm P5P oder so, ist man da schon auf einer sehr sicheren Seite. Und
Magnesium, wie viel Magnesium?
Ganz normal, 300 Milligramm sowas in dem Bereich. Aber denke auch an Calcium, oder? Also dann zum späteren Zeitpunkt Knochenstoffwechsel. Calcium, Magnesium sollte im Verhältnis 2:1 sein. Das finden wir eben ganz in diesem Schwangerschaftstrio von der Heidelberger. Das benutzen wir, wie gesagt, gerne. Wir haben früher auch amerikanische Produkte von Zorn zum Beispiel verwendet, aber da ist eben Kupfer enthalten und das ist nicht für alle gleichermaßen gut. Wir haben mehrere auch Kombipräparate zur Behandlung von der HPU. Das ist das B-Life Protect einmal, das ist eben diese Mischung aus Zink, Magnesium,
Da ist alles schon drin.
P5P, genau. Und da wären 3 Kapseln so die normale Erwachsenendosierung. Wir haben von dem Labor Kerk in Holland haben wir das Deazol, was die anbieten, ist das Gleiche, ne? Nur ein bisschen andere Zusammensetzung. Und wir wollen eigentlich immer darauf achten, dass die Mikronährstoffe alleine erstmal da sind. Also ich empfehle mal eine Aronal-Elmex-Version. Das heißt, morgens quasi B-Life Protect oder Deazol zum Beispiel. Und abends
Aronal-Elmex.
Ja, das versteht jeder. Und abends so ein Multi oder so. Ne? Also dass wir da nochmal auch so eine 24-Stunden-Versorgung haben für die Nacht. Ne? Also dass wir da auch gut drüber versorgt sind. So. Genau, und da kann man auch anpassen an die Schwangerschaft, also wie viel B-Life Protect oder wie viel Deazol und dann eben zusätzlich nochmal so ein Multi. Und dann sind die Frauen eigentlich ganz gut versorgt.
Also man kann sozusagen, wenn man eine HPU hat und genug Mikronährstoffe zu sich nimmt, ganz normal leben, dann hat man keine Einschränkung mehr, ne?
Wir wollen es machen, um im Prinzip erstens Leistungsfähigkeit zu fördern, Stressresistenz zu fördern. Wir wollen es machen prophylaktisch, weil wir wissen, es gibt verschiedene Folgeerkrankungen von der HPU, die wir nicht haben wollen, oder? Also da haben wir jetzt schon die Hashimoto genannt, aber auch Diabetes Typ 2 ist eine, ja, oder eben wie wir es genannt haben, die ganzen Allergien, Riesenformkreis, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist ja alles Lebensqualität, das braucht kein Mensch. Und allein diese leichte Erschöpfbarkeit, damit rumzulaufen, ich sage mal, man weiß gar nicht, was das für eine geistige Disziplin ist, die betroffenen Personen da an den Tag legen, um ihren Körper, der so die Schwerkraft sucht, oder? Der Schwerkraft nachgeht.
Entgegenzuwirken, ja.
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 Und wir haben heute ganz große Herausforderungen eben über die ganzen Chemikalien, denen wir ausgesetzt sind in der Umwelt. Und alleine das, wir wollen das alles entgiften, ob HPU oder nicht HPU. Mhm. Ja, also der Dreck muss raus und vor allen Dingen bitte nicht unbedingt ins Baby. Und dafür allein ist es wichtig.
Ja, das ist es ja. wert, ja, weil das wirklich, Absolut. Genau, man entgiftet ins Baby und das ist wirklich was, das sollte jeder drauf achten. Gut, wunderbar. Ich wollte nochmal sagen, also wer zu Fehlgeburten neigt, sollte die HPO im Kopf haben, wer sehr stressanfällig ist, wer Hashimoto hat, das sind alles so, wo man sehr aufmerksam sein sollte. Oder habe ich was vergessen? Noch irgendwas, wo man eben dann sagen sollte, ja, jetzt muss man das mal untersuchen, ne?
Absolut, absolut. Ja. Also die ganze Symptompalette ist sehr breit. Wer da in Resonanz geht mit dem Thema, einfach auch nochmal quasi in den Büchern vielleicht nachlesen, um da ein bisschen einen Einblick zu gewinnen oder den Fragebogen auf der Website von dem Labor KEAG einfach zu machen. Mhm. Der HPUla hat viele, also nicht nur einen blöden Stoffwechsel, dass dann schlechter ist, oder? Sondern der ist auch eine spezielle Persönlichkeit. Also das wäre jetzt auch zu viel, das ein bisschen hier in dem Rahmen zu erklären, aber oft ist der sehr empathisch, hat einen sehr hohen Eco, ja, also sehr
sehr einfühlsam, ja.
Ja, und ja. Kommunikativ, ne, also auch über die Sprache ist ein wesentliches Element. Und dadurch, dass er so stressempfindlich ist, hat er auch oft ist ein guter Ratgeber, weil er den Überblick sucht, oder? Und lösungsorientiert denkt. Also sind auch viele gute Eigenschaften dabei. Ja, wir wollen nicht immer nur das Blöde da in den Vordergrund stellen. Genau.
Ja.
Ja, aber ich bin der Meinung, dass das Wertvollste und Wichtigste ist, dass man eben zum Beispiel um seine HPU weiß, um den Kindern einen guten Start ins Leben zu geben. Denn wir haben ganz häufig dann eben ganz früh die Allergien oder bei den Kleinen, ob Haut oder Inhalationsallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten und allein dieses sich konzentrieren können, sich entspannen können, das ist auch für die Kinder wichtig. Was haben die Schüler in der Schule schon für einen Stress, ne? Und was sollen die alles lernen? Und von daher finde ich immer wichtig, dass man in der Schwangerschaft gut nach seinen Mikronährstoffen schaut und das ist so einfach zu machen. Mikronährstoffe sind so preiswert, oder?
Ja. Man bewirkt so viel damit, ja.
Genau.
Ja.
Und wenn die Schwangere irgendwie was nicht nehmen will oder so, also ich habe es echt noch nicht erlebt, ne, dann sage ich immer Omega-3-Fettsäuren, also die Fischölkapseln und so. Gibt es ja schöne Studien, die zeigen, dass die Babys damit intelligenter werden. Mhm. Boom, wollen sie alle. Ne? Mhm. Auch in der Stillzeit werden dann die, egal was, aber die Fischölkapseln. Und da muss man natürlich darauf achten, dass die Quelle bitte verlässlich ist, weil mittlerweile, wir können ja nichts mehr aus dem Meer empfehlen. Es ist ja alles so schwermetallhaltig geworden, ne, dass man da einfach dann auch wieder saubere Sachen nimmt.
Aber eben nochmal zu sagen, 10% der weiblichen Bevölkerung zumindest hat, das ist ja viel mit der HPU und es gibt bestimmt eine große Dunkelziffer, weil so viele das ja gar nicht messen und dann, wer weiß, vielleicht gibt es ja viel, viel mehr.
Deswegen
ist es total interessant, sich damit zu beschäftigen. Genau.
Absolut. Das ist genau mein
deine Mission.
Ja.
Und meine auch mit.
Super.
Gut, danke schön, liebe Tina. Das war wunderbar, dieses Interview und total spannend.
Sehr gerne,
Frau. Danke schön.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.